Heute starte ich mal mit Moin Moin, denn das ist, glaube ich, die richtige Begrüßung für die Dame, die heute zu Gast ist, beziehungsweise, nein, ich bin hier zu Gast, denn auch das hatten wir so bisher noch nicht. Ich bin zu Hause bei Hildegard Schröder und Hildegard Schröder stellt sich kurz selbst vor, weil sie kann etwas sagen, was ich nicht sagen darf, nämlich oder nicht fragen darf, nämlich seit wie vielen Jahren sie schon auf der Welt ist.
Ich bin 92 Jahre alt, in Hamburg geboren, in Hamburg groß geworden und mit etwa gut 30 Jahren nach Neuwied gekommen.
Ja, also sie ist geboren in den 20ern, aber nicht in den 2020ern, sondern in den 1920ern, in den wilden 20ern.
Und 28. Jahrgang 28. Hm.
Ja, und ich erkläre vielleicht noch kurz, es hat etwas Überzeugungskraft gekostet, dieses Gespräch hier an den Start zu bringen. Und ich freue mich riesig, dass es mir gelungen ist, das tatsächlich zu schaffen. Und um das zu tun, ich hole so ein ganz kleines bisschen aus. Frau Schröder ist ein sehr, sehr wacher Geist. Und während ich einige Leute kenne, die deutlich jünger sind, wenn ich die auf das Thema Podcast anspreche, dann muss ich erstmal sehr weit ausholen, was es denn damit überhaupt auf sich hat. Sie kannte das Verfahren grundsätzlich, sagt aber, dass sie mit dem Smartphone dann doch nicht so wirklich in der Lage ist. Deshalb habe ich erstmal ein paar Folgen auf CD gebrannt und hier zur Verfügung gestellt. Und da haben sie reingehört und dann haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen und dann haben sie gesagt, na gut, wir probieren es mal. Hm?
Ja, ich brauche Mut dazu, den habe ich jetzt. Aber die Podcasts, die ich von, wie heißt denn überhaupt der Plural von Podcast? Also diesen Eindruck habe ich und der war sehr positiv. Dafür bin ich dankbar, dass mir das ermöglicht wurde. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding entsteht. Also ich bin mit dem digitalen Leben eigentlich nicht vertraut. Das ist mir eigentlich alles ziemlich fremd und ich dränge mich dort auch nicht dazu, das alles zu kapieren und zu handeln. Das kann ich gar nicht. Aber in diesem Fall mit diesen mehreren Beispielen, die mir gegeben wurden, das hat mir gefallen. Ich habe mich auch mit meinen Kindern natürlich darüber unterhalten und die wussten natürlich viel besser Bescheid. Die haben mir auch gleich erzählt, wo sie überall mit Podcasts arbeiten und wie herrlich das ist und dass nun also die ganze Welt voller Informationen ist und das sei wunderbar, meine Kinder beide und ich versuche das auch zu finden, dass das alles wunderbar ist.
Tja, ob es jetzt wirklich alles und in jedem Fall wunderbar ist, aber für mich ist es zumindest insofern wunderbar, als dass ja, das heute wirklich so ein Beispiel dafür ist, dass sich auf diesem Wege nicht nur die großen Geschichten in den Mittelpunkt rücken lassen, sondern eben auch mal die kleinen, ganz persönlichen, weil ich glaube, die gehen viel zu häufig in unserem Leben unter, weil die sind es am Ende, die unser Leben ausmachen. Und ich selbst beobachte das oft genug, wenn ich so zurückblicke. Dann ist das vielleicht nicht die Irrsinnsreise, die man mal irgendwo gemacht hat, die einem wirklich das Herz aufgehen lässt, sondern es sind oft ganz kleine Begegnungen und ganz unauffällige Dinge. Tja, und dass es heute halt möglich ist, wenn man sich die nötige Zeit nimmt, so einen Podcast zu erstellen und dabei eben auch jemanden zu überreden, der zunächst mal gar nicht wollte. Das macht mir Freude und ich bin mir sicher, dass auch das wieder ein sehr schönes und spannendes Gespräch wird. Und ich freue mich über jeden, der hier dabei bleibt und sich mal ein paar Geschichten aus der Historie dieser Stadt anhört. 1960 war das, als Sie zum ersten Mal hierher gekommen sind.
61, ja.
61. Da war Neuwied noch deutlich kleiner. Da gehörte Heddesdorf und Irlich schon. Nee, Irlich auch noch nicht. Heddesdorf schon dazu, aber ansonsten war es noch.
Ja, Oberbieber, Niederbieber, das gehörte alles noch nicht dazu.
Ja, das kam erst später.
Ein ganz kleines Städtchen war es. Und es war nicht hübsch. Es bestand nur aus Bims.
Ja, man sieht's, also ich erinnere mich, also 1960, 61 war von mir ja auch noch nicht wirklich die Rede. Ich erinnere mich noch recht gut, dass so aus meiner Kindheit, wenn ich hier unterwegs war, dass man sehr, sehr viele Häuser gesehen hat, die unverputzt waren und wo man noch den blanken Bims gesehen hat. Und das war wahrscheinlich 1961 noch deutlich intensiver so. Mögen Sie vielleicht mal kurz erzählen, als Sie zum allerersten Mal hier hingekommen sind?
Weiß ich noch genau, weil das auf mich großen Eindruck gemacht hat, denn ich hatte mir das viel hübscher vorgestellt. Ich kam also, ich hatte ja ein VW, mit dem kam ich also hier an und fuhr dann also da bei gierender Höhe, wo jetzt dieses Zentrum ist zum Impfen. Da kam man runter von der Autobahn und dann kam man also über Oberbieber, kam man rein in die Stadt. Ja. Ne? Und ich also mit meinem Auto und der großen Erwartung, jetzt in ein hübsches deutsches Kleinstädtchen zu kommen. Und da war eben alles aus Bims. Bims war damals offenbar die große Möglichkeit für das Baugewerbe, wirklich viel Geld zu machen. Ne? Es wurde hier also gebaut wie verrückt. Und überall standen auch rund um die Stadt herum standen überall große, das waren alles Bims, das waren alles Steine. Und die waren da aufgestapelt und wurden dann dauernd abtransportiert. Kam wieder ein Laster und hat wieder ein Haus gebaut. Und das war also eine große, ich weiß nicht, ob es wirklich diesen Wohlstand gebracht hat, den es zu bringen schien, das weiß ich nicht. Denn war ja in diesem Gewerbe nicht irgendwie, ich war da nicht zu Hause. Aber es hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre, als ich dann hier wohnte, hat sich manches doch geändert und das Stadtbild hat sich verschönert, muss man sagen. Es wurde dann netter. Ne? Es war nicht mehr so so roh und so sehr. Ich war ja nur mit einem Mann verheiratet, der war Rechtsanwalt und der hatte natürlich in seiner Klientel eine ganze Menge von diesen Baumenschen, die an dieser Entwicklung da mit dem BIMS sehr beteiligt und auch interessiert waren. Und als das nachher aufhörte, das war ja alles die Ausschüttung des Vulkans, eben in der Eifel, das war 12.000 Jahre her und das lag nun immer noch da rum. Und dann war es alle.
Ja.
Und dann kam die Bauwirtschaft hier am Ort, die kam in eine große Krise. Ne? Denn dieser billige Baustoff, der war nicht mehr vorhanden, der war aufgebraucht. Und das hat, das hat Neuwied verändert. Und mein Mann war durch seinen Beruf da auch vielfach beteiligt an diesen kleinen Tragödien in der Bauwirtschaft, als die Bauherren sagten, kann nicht mehr bauen, hab nichts mehr zum Verbauen. Ne?
Ja.
Es war sicher für die, ich weiß nicht, wie die Neuwieder Bevölkerung sich dazu verhandelt hat, denn mit denen hatte ich noch keinen Kontakt. Ich hatte noch wenig Kontakt. Also eigentlich habe ich immer nur mit Juristen. Das ganze Umfeld meines Mannes, das waren alles die Juristen hier beim Amtsgericht. Da haben wir viel gefeiert und viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ja, ging ganz lustig. Aber ich habe nicht viel gewusst von der wirtschaftlichen Situation dieses Landes. Das habe ich nicht, ja. muss ich gestehen. Ich war ja auch sehr beschäftigt. Ich hatte zwei kleine Kinder. Und außerdem muss ich immer noch ein bisschen schreiben, weil ich noch mit Hamburg ein bisschen in Verbindung war, mit der Agentur, bei der ich gearbeitet hatte. Also ich war schon gut beschäftigt und ich brauchte mich um die Binsenindustrie in Neuwied keine Gedanken zu machen, habe ich auch nicht getan.
Aber es war so, dass es nicht zu übersehen war und ich kann mich da auch ganz gut dran erinnern. Also ja. In der eigenen Familie hatten wir da sogar einen gewissen Zugang. Die Familie meines Vaters ist ja einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hier gelandet. Und da war diese Wohnsituation ja auch nicht so ganz einfach und es war nicht so ohne weiteres möglich, was zu finden. Und die haben dann seinerzeit auf halbem Wege zwischen Neuwied und Gladbach sind die untergekommen. Mhm. Und das war nur ein Epizentrum des BIMS-Baus und ringsherum war alles voll, so wie Sie es vorhin geschildert haben, mit endlosen Flächen, auf denen diese Bauelemente und Steine aufgeschichtet waren. Mhm. Und ja, man macht sich da heute gar nicht mehr so wirklich ein Bild von, wie prägend das zumindest in dieser Zeit für die Stadt und für die Region gewesen ist.
Ja, ja. Mhm. Aber es hat nicht lange gedauert.
Ne? Ja, es war wohl die Zeit, ich weiß es gar nicht so ganz genau.
Die 70er Jahre ungefähr.
Ja, und dann
muss es gewesen sein.
Ja. Ließ es irgendwann nach. Aber die Stadt ist erhalten geblieben, sie ist im Anschluss auch noch gewachsen.
Ja.
Und Sie haben es vorhin schon so ein klein bisschen angedeutet, aber doch nochmal die Frage, so der Unterschied, wenn man jetzt zuvor in einer Metropole gelebt hat und dann hier in dieses beschauliche Nest am Rhein gekommen ist.
Ja, das war schon eine Veränderung, die... Ja, ich hatte da vielleicht auch Vorurteile, denn ich war der Meinung, also das rheinische Blut, das ist nun ganz anders als das hanseatische. Mhm. Ich kannte also das Rheinland eigentlich nur aus dem Radio, wenn diese Übertragungen an Rosenmontag kamen übers, ne? Die großen Sitzungen. Und ich habe mir das öfter angehört und hab mich eigentlich gefreut an dieser Fröhlichkeit. Also das war ja ein lustiges Volk, ne? Die Rheine. Und in Hamburg sagte man, die Rheinländer, die versetzen ihr Bett, wenn Karneval ist. Mit den Rheinländern kann man sich nicht verständigen, die haben eine Art, das Leben zu leben. Naja, also mit diesem Vorurteil kam ich ins Rheinland. Und ich hatte also von der Leichtfertigkeit der rheinischen Natur hatte ich etwas unfreundliche Vorstellungen. Und ich weiß noch, das ist mir so ganz klar geworden, es war ganz am Anfang, wir wohnten in der Hettesdorfer Straße in einer sehr schönen Wohnung und da ging irgendwas für die Klempnerei kaputt. Ich weiß nicht, jedenfalls der Klempner musste kommen und ich hatte den angerufen und er kam nicht. Er ließ mich einfach sitzen. Und dann nach zwei Tagen oder was kam er dann endlich und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und habe gesagt, Sie hätten ja wenigstens anrufen können, wenn Sie verhindert waren.
Ja.
Und daraufhin sagte der Mann, wissen Sie, ich habe gedacht, sie merkt ja, dass ich nicht komme. Und das war für mich also die Offenbarung des rheinischen Blutes. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich komme aus Hamburg. Das hätte mir in Hamburg nie ein Klempner gesagt. Ne? Unmöglich. So kann man nicht im Geschäftsleben umgehen. Naja, aber ich habe mich dann doch mit Ihnen ganz gut vertragen, mit den Rheinländern. Aber Sie sind eben anders als die Hamburger. Und diese Zuverlässigkeit, an die war ich nun gewöhnt. Also wenn ich einen Handwerker anrufe, dann kommt er auch. Mhm. Da brauche ich nicht noch hinterher zu telefonieren. Und das ist hier in Neuwied nicht unbedingt zu erwarten. Also da ist man schon etwas legerer damit. Ne?
Das erinnert mich so ein klein bisschen an so einen Witz, wo ein Mann zu seiner Frau sagt, also wenn ich dir sage, dass ich hier eine gewisse Sache im Haushalt erledige, dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass ich das mache. Dann musst du mich nicht alle Vierteljahre daran erinnern.
Schön. Ja.
Und so ähnlich scheint es dann auch zu sein. Also tatsächlich dieser Mentalitätsunterschied, der war spürbar und der war wahrzunehmen. Man nimmt das Leben hier etwas gelassener.
Etwas gelassener, ja. Aber andererseits hat mir also dieser Betrieb um den Karneval, also um das diese Feiern, die haben mich dann doch als Hamburgerin also ein bisschen auch verblüfft, muss ich sagen. Das war dann nicht so wie in Hamburg. In Hamburg nannte man das Maskerade. Und das war so doof. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. So doof war das.
Sie haben es so ein bisschen erlebt anscheinend, weil ich habe ja selbst lange Zeit in Hamburg gelebt. Und na, also nicht mal die Kinder im Kindergarten haben da so wirklich mitgemacht. Nö. Sie kannten aber immerhin Maskeraden in Hamburg.
Ich kannte das eigentlich nur von der Uni. Also unser Seminar, das machte immer so ein Fest, ja. Und das war Maskerade. Da musste man sich maskieren. Mhm. Das tat man dann auch. Und dann fragte der Dichan, was sind Sie denn heute? Das gab es auch in Hamburg. Nee, aber wie das also hier in Neuwied lief und mit welchem Eifer das auch betrieben wurde, das fand ich schon irgendwie bemerkenswert und hat mir auch gefallen. Ich war auch jung, ich war gerade mal 30 Jahre alt.
Ja, also das, was man gerne den Norddeutschen auch nachsagt, ich habe jetzt gerade in diesem Jahr da ein ganz hübsches Foto veröffentlicht gesehen, wo es hieß, dass in Hamburg der Karneval trotz der Corona-Einschränkungen genauso intensiv begangen wird wie immer und man sieht halt den Platz vor dem Rathaus, auf dem halt nichts los ist.
Da war gar nichts los.
Und hier ist es natürlich schon deutlich anders. Aber das heißt, Sie haben dann auch Gefallen daran gefunden und sind da auch mit reingegangen.
Ich bin da auch mit reingegangen, ja. Ich hatte noch eine Verbindung hier. Ich war in Hamburg im Turnverein von 1813. Das ist der älteste Turnverein Hamburg Deutschlands. Mhm. Und die waren alle sehr stolz auf diesen einen Verein. Und da war ich auch und habe da geturnt und kam dann da in einen Kreis von Frauen rein, die auch so in meinem Alter waren und auch meistens in ähnlichen Lebenssituationen. Also nicht reich, aber auch nicht arm immer lustig, ne? Und dieser Verein, wir waren am Anfang 40 Frauen in diesem Alter. Ich weiß nicht, wie andere Leute darauf reagiert haben, wir waren sehr lustig immer. Wir haben viel unternommen. Und dann gingen wir zum Beispiel hier in Neuwied, das war also wirklich, das musste so sein, da ging man ins Enzianstube. Da ging man hin, da gingen wir Frauen dahin, ohne unsere Männer. Das war für mich als Hamburgerin sehr neu. Der Mann blieb zu Hause und wir gingen dahin, wir Weiber, und da wurde mächtig getanzt und nicht getrunken, aber es wurde auch geflirtet, ja. Und da habe ich also dann auch die weniger ansprechenden Eigenschaften der Feiernden neu wieder kennengelernt. Die wurden dann auch manchmal sehr frech und dann musste man nach Hause gehen. Ne? Aber ich war immer dabei und ich fand das auch schön. Ja.
Und das Enzianstüberl, wo war das?
Das ist das Haus, in dem jetzt ein Automensch oder ein, was ist da drin? Wenn Sie mit dem Auto aus der Garage von den Stadtwerken, von der Sparkasse rausfahren, tun Sie das manchmal, kommen Sie da mal, dann fahren Sie direkt auf dieses Haus zu. Das ist kein neues Haus, das ist ein altes Haus.
Ist das dann in der Pfarrstraße?
Das ist jetzt, da ist jetzt keine Kneipe und kein Lokal mehr. Da ist jetzt, sind jetzt irgendwelche Büros sind da. Das ist sehr, sehr modernisiert, das Haus. Ist sehr elegant und sehr schick, aber es ist nicht mehr das Enzianstübel, das war besser. Und da musste man also am Schwerdonnerstag musste man dahin.
Ja.
Das habe ich alles gelernt, das habe ich vorher nicht gewusst.
Na, aber offenbar haben sie sich darauf eingelassen und das ist eine Veränderung. Also ich hatte ja gerade im vorigen Gespräch mit einem Gastronomen mich unterhalten und da haben wir ja auch drüber gesprochen, wie sehr sich in dem Bereich das alles verändert hat in dieser Stadt. Und ja, damals gab es eben nicht nur das Enzianstüberl, sondern es gab bestimmt 20 bis 30 weitere Lokalitäten, in denen nicht nur an Schwerdonnerstag schwer was los war.
Ja.
Die Zeiten sind rum. Und aber wie war das für Sie so in Relation auch zu Norddeutschland? War das Kneipenleben ein anderes? War man ausgelassener? Weil ich habe, als ich noch in Hamburg lebte, kamen Bekannte zu Besuch und die wollten dann natürlich auch einen Reeperbahnbummel machen und waren restlos begeistert vom Silbersack. Weiß nicht, den
werden.
Oh, das ist so eine Kneipe so in der Nebenstraße da vom Hans-Albers-Platz. Mhm. So eine ganz alteingesessene, halt einfach so eine richtige, urige Kneipe, wo der Zigarettengeruch einem anhaftet, wenn man nur 2 Minuten da drin gewesen ist. Aber ja, ich glaube tatsächlich, vergleichbare Sachen gab es damals hier auch und gar nicht so wenig. Aber inzwischen, Sie haben es wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, wie das immer weniger geworden ist, oder?
Wie es hier weniger geworden ist? Ja, sicher. Also es hat ja sehr abgenommen. Es gab also das Heimathaus war zum Beispiel eine Adresse für wirklich solides Amüsement. Also da konnte man gut essen, da konnte man auch abends einen Wein trinken. Und es war hübsch gemacht alles. Und dann gab es, es gab eine ganze Menge, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber es gab eben auch Stammkneipen, wo die Männer hingingen.
Ja.
Nicht? Und die durchaus auch solide waren. Da wurde nicht immer über den Durst getrunken und da wurden auch Frauen nicht belästigt. Das war schon ganz solid. Aber das war schon lebendig. Ja. Ja.
Es hört sich aber jetzt für mich so an, also ich, vielleicht habe ich da auch was interpretiert, aber in den Vorgesprächen hatten Sie so ein bisschen auch Bedenken, dass wenn Sie sich ehrlich äußern über diese Stadt, dass die kein allzu gutes Bild abgibt. Was ich bisher so von Ihnen höre, ist aber mal abgesehen von dem vielen Bims, doch ziemlich versöhnlich. Also so, es wirkt nicht so, als wären Sie komplett unglücklich, wo Sie hier gelandet sind.
Ich war überhaupt nicht unglücklich. Ich war überhaupt nicht unglücklich, nö. Ich war ja auch frisch verheiratet, hatte es war meine zweite, aber immerhin war eine glückliche junge Ehe. Und ich hatte, Beruf hatte ich nicht mehr, das war schade, ja. Mein Beruf hatte ich aufgegeben. Meine Tochter hat mir später mal gesagt, das soll man nie machen als Frau. Den Beruf wegen eines Mannes aufgeben. Da hat sie recht gehabt. Das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Aber ich war nicht unglücklich. Nein, durchaus nicht. Ich war auch durch das... Ich hatte ja auch nicht nur einen Mann, sondern auch seine Familie geheiratet. Und die war sehr nett, sehr liebevoll. Waren zwar katholisch. Ach, schade. Aber, aber die waren alle sehr nett und haben mich liebevoll aufgenommen. Es hat sie nicht gestört, dass ich schon mal verheiratet gewesen war. Und auch mein Kind wurde da nett aufgenommen. Das war alles gut. Und hier in Neuwied hatte ich den eigentlich durch meinen Mann und seinen Beruf hatte ich ein gewisses gesellschaftliches Ambiente. Die Juristen, die waren ja hier alle in der, im Amtsgericht beschäftigt.
Ja.
Und mit denen hockte mein Mann zusammen. Das hat mir allerdings auch wieder ein neues Bild von der Jurisprudenz vermittelt. Die Anwälte und ihre Klienten, die trafen sich im Café Schäffer, ne?
Mhm.
Und da schnackten die dann über ihre Fälle und die Klienten, wenn die das sahen, dann wurden die alle sehr böse und sagten, der verrät mich doch.
Also,
der Anwalt verrät mich doch, der kann doch hier nicht mit seinen Klienten, kann der doch hier nicht Bier trinken und Kaffee trinken und sich über meinen Fall unterhalten. Und dann habe ich immer nur gesagt, weißt du, der unterhält sich nicht über deinen Fall, der hat andere Gesprächsthemen, das kann er ja nicht, das darf er ja nicht, das wäre ja Parteienverrat, das darf er nicht.
Mhm.
So musste ich denn das immer so ein bisschen wieder gerade biegen. Aber wie gesagt, dieses juristische Umfeld, das war sehr, ja, wie soll ich sagen, es war freundlich und ja, manchmal sogar zu freundlich.
Mhm.
Ich weiß noch, als ich das erste Mal ein paar Juristen traf, da sagte einer von denen, der war Staatsanwalt, und der sagte, woher kommt sie? Aus Hamburg. Bildet sie sich ein, dass sie was Besseres ist?
Mhm.
So wurde ich da von der offiziellen Jurisprudenz empfangen. Das hat mich natürlich geärgert, aber sonst waren die eigentlich alle recht nett. Und da war immer das große Fest von der Casino-Gesellschaft am Rosenmontag im Heimathaus.
Oha!
Ja, das war immer eine große Geschichte. Hm. Ja, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt alles erzähle, kommt mir das so vor, als wenn ich furchtbar vergnügungssüchtig gewesen bin.
Na, aber das ist dann vielleicht der Unterschied vom Leben an der Elbe zu dem am Rhein, dass das Vergnügen hier eine größere Rolle spielt. Wobei, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, also auch wenn es dort vielleicht keinen Karneval gibt, aber es gibt eine Reeperbahn und es gibt auch da genügend. Ich meine, wenn man jetzt heute guckt, Vergnügen hat sich ja auch geändert. Dies Jahr nur auch sowieso nicht. Aber es gibt die ganzen Musicalhäuser und so weiter. Also, dass man in Norddeutschland das Vergnügen überhaupt nicht kennen würde,
das
ist ja nur auch ein Vorurteil.
Ja, das ist ein Vorurteil, sicher. Ja, ja, ja. Aber es ist anders, nicht? Also, und in Hamburg, das Vergnügen in Hamburg bestand nicht darin, dass man losging und tanzte und sich einen antrank. Das habe ich nie erlebt.
Mhm.
Ich bin, solange ich in Hamburg gelebt habe, 5 bis 6 Mal in der Woche ins Theater gegangen. Ich war immer im Theater, fast jeden Abend. Das konnte man, das war schön.
Ja.
Ne?
Tja, das
Grundgens in Hamburg. Ich habe nichts versäumt von dem, was Grünkens nach Hamburg gebracht hat. Habe ich alles gesehen. Das war schön. Ja.
Und gibt es da eine Bühne, wo Sie am liebsten hingegangen sind?
Die Hamburger würden sagen, das Thalia-Theater.
Mhm.
Das Thalia-Theater war natürlich sehr, ja, das war sehr beliebt. Aber nee, eigentlich kann ich nicht sagen. Es waren viele Theater. Das Theater im Zimmer war wunderbar und Thalia-Theater und natürlich die große Bühne, das Deutsche Schauspielhaus. Ich war meistens im Deutschen Schauspielhaus. Da war am meisten los. Da gastierte die Burg in Wien und so. Das war schon super klasse, war das.
Und als Sie dann herkamen 1961, da gab es ja hier noch gar keine Bühne, oder?
Nee, die kam ein bisschen später, ja.
Also die Gruppe, die gab es ja schon,
die
Landesbühne, ja, aber die hatten ja noch keine Spielstätte.
Sie hatten kein Haus, nee. Und das hat ja der Hajo Negge nicht gebaut.
Mhm.
Das war der Architekt hier in Neuwied. Der hatte nicht nur das Schlosstheater gebaut, er hat auch alle Krankenhäuser hat er gebaut. Mein Mann immer furchtbar auf die Palme brachte. Da wird nichts mehr ausgeschrieben. Hajo macht das alles. Und das war auch wohl so. Ich weiß es nicht, hat mich nicht aufgeregt. Aber das Schlosstheater hat er gebaut und naja, das Besser als kein Theater, ne?
Wie war das dann, wenn Sie so einen intensiven Draht dazu haben? Haben Sie das dann mit ein bisschen Aufregung seinerzeit verfolgt oder haben Sie es von vornherein nicht wirklich ernst genommen, was jetzt so durchklingt?
Den Bau, das war ja im Rahmen des Schlosses, ist das ja gebaut, ne? Das gehört ja baulich gehört es ja zum Schloss.
Ja.
Und das hat mich nicht aufgeregt. Ich meine Güte, darüber konnte ich mich nicht auch noch aufregen. Nee, das hat man natürlich in der Rheinzeitung hat man den verfolgt, die Entstehung des Hauses und man hat sich auch darüber gefreut. Aber es war natürlich auch am Anfang war das auch nicht besonders anspruchsvoll bespielt, dieses Theater. Ne? Mhm. Das hat sich schon gebessert. Ne? Nachdem der Ulrich Intendant wurde, der hat schon dafür gesorgt, dass auch das Theater spielen, dass das also ein bisschen anspruchsvoller wurde. Ne? Das war dann nicht mehr so furchtbar provinziell.
Ja, und haben Sie da denn dann ein bisschen dem entgegengefiebert, dass Sie zumindest so ein bisschen was von dieser Leidenschaft wieder wahrnehmen konnten?
Nee, ich bin da ab und zu hingegangen, ja. Aber
und sonst, ich meine in der Region, zumindest wenn man sich jetzt Richtung Koblenz, Bonn, ne? Oder Koblenz orientiert. Koblenz,
ja. Mein Mann und ich, wir waren in Koblenz abonniert, wir waren auch in Bonn abonniert. Das war natürlich schön, das Bonner Theater, das hatte Klasse und da sind wir also immer hingefahren.
Ja.
Ah, das war schön, ja. Das war lange her.
Eine Sache, die mir regelmäßig auffällt, ich bin ja gelegentlich auch noch in Norddeutschland zugange, und ja, etwas, was dort einerseits positiv auffällt, aber dann irgendwann auch ein bisschen langweilend wirken kann. Da oben hat man ja selten mal irgendeine Form von Panorama. Meistens ist der Horizont eher flach. Und das ist hier ja deutlich anders. Haben Sie da auch was wahrgenommen, dass das was mit einem bewirkt, wenn man hier und da von Hügeln umgeben ist?
Ja, natürlich. Also die Landschaft hier, das Rheinland, ist natürlich wunderbar. Das habe ich auch genossen. Das war für mich neu. Mhm. Ich war, glaube ich, noch nie hier gewesen, als ich endgültig hierher kam. Und dem kann man sich ja nun nicht entziehen, nicht? Das will ich auch nicht kleinreden. Das ist schon schön. Und wir hatten zwei Autos. Das ging uns ja noch mal gut damals. Man hatte zwei Autos. Ich kariolte hier rum, auch mit meinen Freundinnen. Und wir haben viel, viel in der Landschaft genossen. Wir sind auch viel gewandert. Ja, war alles schön. Aber das ist natürlich, für mich war das keine Konkurrenz für die Heimat. Also ich war in Hamburg und in Norddeutschland zu Hause. Und wir haben uns auch in Norddeutschland eine Ferienwohnung gekauft, in der Kieler Förde. Mhm. Und das war für mich dann doch das Schönste. Ja, also das sind emotionale Bindungen, die müssen ja auch nicht kaputt gehen, wenn man sich um eine andere Landschaft oder über eine andere und schönere Landschaft wie hier das Rheinland sich darüber freut. Deswegen muss man ja seine eigene Heimat nicht verleugnen. Nicht?
Nein.
Wir sind da also im Sommer immer gewesen. Ach,
Und die
Maria Lauch, ja. Maria. Also so ein Glanzpunkt.
Ja, die
Maria Lach, da muss man hin. Da hat mein Mann mich auch ziemlich früh hat er mich dahin geschleppt. Das musste ich sehen und dann musste ich sehen, wie da das Vulkanische da so gluckerte. wie da noch die alten vulkanischen Aktivitäten noch lebendig wurden.
Sie hatten vorhin vom Turnverein gesprochen in Hamburg. Mhm. Haben Sie das denn hier in Neuwied noch in irgendeiner Form fortgesetzt? Oder?
Das besteht immer noch. Das ist der Schwimmverein 09.
Ja.
Und der hatte eine Gymnastikabteilung.
Ja.
Und diese Gymnastikabteilung wurde von einer Frau geführt, von einer Heddesdorferin. unser Lottchen. Und die war ein Knüller, die Frau. Die hat uns, also, die hat aus uns einen Kreis von Freundinnen gemacht. Das, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat, aber wir haben Jahrzehnte, sind wir jeden Donnerstag zum Turnen zusammengekommen, haben dann hinterher zusammengesessen, haben klein getrunken, haben uns was erzählt über unsere blöden Männer. Und wir sind einmal im Jahr, haben eine große Wanderung gemacht und wir haben sogar 20 Fahrradtouren, das hat aber nicht die ganze Gruppe, das waren immer nur so ungefähr 20 von uns, 20 Fahrradtouren im Sommer, eine Woche durch irgendein Tal, Mosel, Rhein und Donau, über die Donau sind wir gefahren und oben in Norddeutschland, überall. Das war also eigentlich der Höhepunkt des Jahres, weil wir verstanden uns so gut und wir waren so schön albern miteinander. Wir konnten also so 12 oder 15 Frauen mittleren Alters, wenn die zusammenkommen und Spaß haben. Das war sehr, sehr schön war das. Das hat uns, ja, hat uns vielen von uns, viele sind gestorben, viele sind krank geworden, haben Mann verloren, Kind verloren. Überall ist auch das Schicksal dazwischen gekommen. Aber wir sind jetzt noch, wir sind jetzt nur noch 8. Und wir kommen immer noch jeden Donnerstag zusammen. Wir turnen ja leider nicht mehr.
Ja.
Wir haben das noch lange versucht, aber als es dann gar nicht mehr ging, haben wir gesagt, das lassen wir jetzt mal. Wir kommen jetzt zum Kaffeetrinken zusammen. Und jetzt sitzen wir in der Deich, ja, wie heißt das, wie heißt denn das Lokal?
Deichblick?
Deichblick, ja. Deichblick, direkt am Pegelturm da.
Ja.
Ja, da gehen wir jeden Donnerstag hin.
Und seinerzeit das Turnen, wo hat das stattgefunden?
In der Marienschule.
Ah, in der Schulturnhalle.
Ja. Naja, das war nun kein Leistungssport, nicht? Das war Ausgleichssport, war das. Aber wir waren damals noch alle dünn. War eine schöne Zeit, ja. Das ist auch, das sind alles rheinische Mädchen gewesen.
Und in den Vorbesprechungen hatten wir das so ein klein bisschen schon mal thematisiert. Sie haben ja selbst auch journalistisch gearbeitet, ja, bevor Sie hergekommen, ja, sind. Und da hatten Sie aber nie die Ambition, das noch mal ein bisschen aufleben zu lassen.
Doch, hatte ich schon. Ich war in einer Agentur, Nordpress hieß die in Hamburg. Und dort hatte ich mehrere Dienste. Ne? Jede Woche hatten die irgendeinen Dienst rausgebracht. Und ich hatte den Filmdienst und den Frauendienst. Und da musste ich immer irgendetwas dichten. Oder natürlich auch recherchieren. Und das habe ich dann aufgegeben, weil ich nicht mehr den aktuellen Bezug zu der Redaktion, nicht? Als ich hier wohnte.
Ja.
Und dann kam mein damaliger Redakteur, Herr Auerswald, der rief mich an und sagte, das fehlt mir, einmal in der Woche muss Sibylle da sein und das kommt jetzt nicht mehr. Nun strengen Sie sich mal an und denken Sie sich mal was aus. Und ich sage, ich kann nicht mehr recherchieren hier von, ne, das geht nicht mehr, ne, von der, auch in dieser familiären Situation, das geht nicht mehr. Dann dichten Sie sich was. Und dann und dann habe ich also noch mehrere Jahre, bestimmt 4, 5 Jahre, jeden Donnerstag saß ich an meinem Schreibtisch, noch eine elektrische Maschine, wissen Sie?
Ja.
Und dann kam eins meiner Kinder, einmal kam die Große und sagte, na, du weißt wieder nicht, was du schreiben sollst. Ich sage, genau, dann denk mal noch ein bisschen nach und ne? Findest schon noch was. Und dann musste ich also irgendwelchen feuilletonistischen Kram dichten. Ne? Und das wurde dann auch honoriert. Und das habe ich, wie gesagt, noch, ich habe das noch 4 Jahre oder was gemacht. Und dann gingen mir die Themen aus. Es geht nicht, wenn man gar nicht mehr in diesem Flair ist, dann kann man das nicht mehr. Es ging nicht mehr.
Ja.
Ich kam mir also... Ich habe gedacht, es geht nicht. Das ist Schwindel, was du hier machst. Ne?
Aber da gibt es ja Kollegen, die damit weniger Schwierigkeiten haben.
Ja, aber ich mochte das nicht. Naja, wie gesagt, ich hatte eine neue, andere Lebensbasis.
Ja.
Ne? Ich musste nicht mehr morgens um 8 mit meinem Kind in die Innenstadt fahren und das Kind da abliefern und dann bis 3 Uhr Dienst machen in der Redaktion. Das musste ich nicht mehr. Das hatte ich hinter mir. In dieser Weise wollte ich mich auch nicht mehr abhängig machen.
Aber ist das nicht andererseits dann auch etwas, was einem etwas fehlt? Also es gibt ja nur Berufe, die man mit und ohne Herzblut tun kann. Ich glaube, im Journalismus, wenn man da nicht ein bisschen einen inneren Antrieb zu hat, dann wird das da nichts. Nee. Da kann man sich schlecht durchmogeln. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass da doch auch so eine gewisse innere Flamme da ist.
Ja.
Hat die nicht so dann irgendwann sich mal wieder in anderer Form ein bisschen Weg bahnen wollen? Oder?
Ich hätte was anderes schreiben müssen. Ich kann keinen Roman schreiben, kann ich nicht. Will ich auch nicht, nee. Also das ist vorbei. Ich bin 92, was soll ich? Ich merkte dann auch, das hat mir der eine Redakteur aus Hannover, dem ich was geschickt habe, der hat mir das auch mal ganz deutlich gesagt. Er hat mich angerufen und hat gesagt, wissen Sie, das ist alles von vorgestern, was Sie schreiben.
Hm.
Und da hat er wohl recht gehabt. Ich habe gedacht, hör auf, hat keinen Zweck. Ne?
Tja, ja, die Zeiten wandeln sich und man kommt da nicht immer mit. Ich bin aber andererseits nicht so sicher.
Was machen Sie denn? Sie machen Lokalpolitik.
Na, ich mache lokal alles Mögliche. Also ich mache nicht ausschließlich lokal. Da bin ich eher zufällig dazu gekommen. Aber das ist vielleicht auch mit der Grund, weshalb ich diese Frage jetzt vorhin gestellt habe. Ich bin, ist vielleicht ganz schön, wenn ich auch mal ein bisschen was aus meiner Historie erzähle. Ich habe eigentlich ursprünglich einen technischen Hintergrund gehabt. Also ich habe im weitesten Sinne, ich habe mal ein Medientechnikstudium gemacht und habe dann auch einige Zeit selbst im Bereich Filmproduktion gearbeitet und bin dann irgendwann aus einer schwierigen Lebenssituation raus, habe ich auf eine Annonce reagiert, wo man auf der Suche war nach Menschen, die über Unterhaltungselektronik schreiben können. Und ich das Schreiben, naja gut, ich konnte halt so gut schreiben, wie ich es mal auf der Schule gelernt hatte. Aber damals war man der Meinung, es ist leichter, wenn es um diese technischen Dinge geht, Menschen, die davon halbwegs was verstehen, das Schreiben entsprechend beizubringen, als umgekehrt welche, die ganz toll schreiben können, denen die Technik erst beizubringen, damit sie da gescheit drüber schreiben können. Und so bin ich dann seinerzeit als Redakteur in einem größeren Verlag gelandet. Und
schon in Hamburg?
Ja, in Hamburg. Und
in welchem Verlag habe ich das gemacht?
Das war der Springer Verlag.
Ach nee.
Ja. Und das habe ich halt einige Jahre getan. Und als ich dann hier nach Neuwied kam, das ist jetzt so anderthalb Jahre her, da kam es durch einen Zufall, dass ich hier mit der Redaktion in Kontakt gekommen bin. Und da hieß es dann, wir haben hier durchaus Bedarf an freien Mitarbeitern und mögen Sie das nicht mal probieren? Und ich fühlte mich da nur zunächst etwas fremd und überfordert, weil ich sagte, mit so lokalen Themen, sowas habe ich ja noch gar nicht gemacht und habe dann aber festgestellt, es ist tatsächlich ein Handwerk wie andere auch.
Ja.
Und so wie der Tischler, der vielleicht hauptsächlich bisher Stühle gemacht hat, dann auch einen Schrank hinbekommt. So habe ich dann auch festgestellt. Und das ist dann am Ende auch etwas die Hinführung zu dem, was wir jetzt heute hier machen. Ich habe halt festgestellt, es ist häufig total spannend, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht besonders auffällig sind. Und es ist ein Thema, was nur so ganz am Rande ist und man fängt an, darüber zu sprechen und stellt dann plötzlich fest, dieser Mensch, der hat ja noch ganz andere Dinge zu erzählen und die sind ja hochspannend. Und gerade jetzt in der gegenwärtigen Zeit, wo Kommunikation nicht in dem Maße stattfindet, da sind viele so froh, wenn sie mal endlich jemanden haben, der ihnen zuhört und wo sie was erzählen können. Und das war ein bisschen die Hinführung, dass ich gesagt habe, so ein Podcast ist doch die optimale Art und Weise, wie man diese Geschichten auch unter die Leute bringen kann. Weil im Artikel, das werden Sie auch kennen, da muss man immer komprimieren, da ist von der halben Stunde bleiben am Ende zwei Sätze übrig und hier darf diese halbe Stunde eben auch mal stehen.
Das ist schön eigentlich, ne? Also ja. Ich meine, und Sie genießen diese neue Form der Kommunikation, nicht? Die ja wirklich, ja, die ist toll, ne?
Ja.
Weil sie so leicht ist, auch weil sie technisch ja auch keine großen Probleme bringt, nicht? Sondern
ja.
Nicht, dass wenn man das einmal gecheckt hat, wie es geht, dann kann man es machen und dann kann man damit wunderbar arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und es ist, wie Sie sagen, es hat eine Leichtigkeit, was ich weiß gar nicht, welcher Verleger diesen Spruch geprägt hat, dass nicht der Leser schwitzen muss, sondern derjenige, der schreibt, muss schwitzen. Und so ist es ja auch. Wenn es gelungen ist, dann wirkt das nachher am Ende so flockig und locker, dass man denkt, ach, ist das einfach. Aber wenn man an der Maschine oder am Computer sitzt, da quält man sich gerne mal. Und das ist hier im Gespräch halt einfach, da fließt es und da vergeht, wie ich feststelle, die Zeit wie im Fluge, denn unsere Dreiviertelstunde, vor der wir beide vorher doch ein bisschen Bammel hatten, ob wir sie rumkriegen.
Die kriegen wir rum.
Die haben wir schon rumgekriegt.
Das ist
schon muss jetzt auf die Tube drücken und muss die Frage, ohne die keiner hier rauskommt, die muss ich jetzt hier am Ende noch stellen. Als jemand, der von Hamburg nach Neuwied gekommen ist, hatten Sie ja sicher von Anfang an den Blick des Zugezogenen und mit jemandem, der jetzt, Moment, jetzt muss ich gerade mal nachrechnen, das sind dann von 1960 bis heute, das sind ja 60 Jahre, die Sie hier verbracht haben. Was ist denn von heute her für Sie persönlich der Ort, der Ihnen hier in oder um Neuwied am allerbesten gefällt?
Ach, das muss ich dann an der Qualität des Ortes, muss ich das...
Wo Sie sich am wohlsten fühlen.
Ja, das ist schwer zu beantworten.
Es könnte Ihr Garten sein, aber...
Naja, nee, so lieb ist er mir nur auch wieder nicht, dass er das Liebste ist. Nee, das ist er nicht. Aber ich denke eben... Man kann das dann eigentlich nicht beantworten, ohne an die Menschen zu denken, die damit in Verbindung stehen.
Ja.
Ich könnte nicht sagen, also ich bin am liebsten in meinem Garten und würde meine Kinder vergessen. Das ist überhaupt, also die familiäre Bindung, die wird ja dadurch eigentlich kaum berührt.
Ja.
Also. Das weiß ich nicht, was ich da antworten sollte. Ich weiß es nicht.
Dann.
Denn auch weil, also die Menschen, ich meine, ich bin natürlich am liebsten hier in meinem Haus. Das Haus haben wir zusammen gekauft, mein Mann und ich. Hier haben wir unsere Kinder großgezogen, hier haben wir gelebt, haben auch einigermaßen friedlich hier gelebt. Ich bin ja, meine Kinder haben mich ja gefragt, als ich in das Alter kam, dass das zu erwarten war, dass ich irgendwann nicht allein leben könnte.
Ja.
Und da haben sie gesagt, was willst du? Was willst du? Willst du in ein Seniorenheim oder sonst wo? Oder willst du hier bleiben? Was ist mit dem Haus? Willst du das Haus behalten? Oder willst du das alles aufgeben? Was willst du? Du musst sagen, was du willst.
Ja.
Wir sind dabei, wir machen das mit, wir helfen dir auch dann. Und da habe ich gesagt, ich möchte am liebsten hier bleiben, in meiner Hütte hier. Das ist, und da bin ich nun. Und ob das klug war, weiß ich nicht, denn ich sehe, dass es, also je älter ich werde, umso mehr. Ja, sind die Vögel da. Das sind Elster, ne?
Ja.
Ja, also ich weiß es nicht, was ich da antworten sollte. Ich bin natürlich gerne hier, das ist mein Haus. Ich habe hier viele sehr nette Nachbarn, mit denen ich ein schönes freundschaftliches Verhältnis habe. Aber Tja.
Aber mehr als das braucht es ja auch gar nicht. Und ich finde tatsächlich das, was Sie zu Eingang gesagt haben und das vielleicht gerade auch aus dem Mund eines Menschen, der schon viele Jahre unterwegs ist, wenn da die Menschen und die Begegnungen das Allerwichtigste sind und auch wichtiger als die Orte sind, dann ist das vielleicht gerade die wunderschöne Aussage,
das wäre die Antwort.
Aus der jeder für sich selbst auch ein bisschen was mitnehmen kann und gucken kann, ja, was macht wirklich die Qualität des Lebens aus?
Ja, das ist dann auch deswegen schwierig, weil heutzutage die Familien nicht beieinander bleiben, nicht? Die, ihre beiden Söhne sind auch nicht bei ihm.
Ne? Ja, ne? Das ist richtig.
Meine Kinder sind auch nicht bei mir.
Ja. Gut, also. Das war der Zeitrahmen, den ich mir gesteckt habe.
Den haben wir jetzt erfüllt.
Es war eine außergewöhnliche Episode.
Warum?
Ich bin eine total
normale Person.
Ja, aber es war ein besonderes Gespräch. Das ja. Wird sich zeigen. Ich hoffe, dass viele Freude daran haben werden, so wie ich Freude daran hatte. Als erstes wird nochmal Peter Dümmler von Merlin Sound etwas Freude haben, weil wir haben hier ganz Corona-konform auf Distanz und mit offenem Fenster gesprochen. Von daher wird man im Hintergrund ein bisschen Verkehrslärm hören, aber wir sind hier in einer ruhigen Gegend.
Ja, aber es ist gesünder,
das geht.
Ne?
Ja.
Ja.
Das war sie, die 24. Episode des Neuwied-Podcasts Jeder und Ferscht. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit Hilde Schröder zu sprechen und hier ein paar Einblicke in 60 Jahre Neuwied zu bekommen. Und in 2 Wochen geht's dann wieder weiter mit der Jubiläumsausgabe. Bis dahin, tschö, Sölte Klaasens Rainer.
Kennen keine Erjochung, wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste, ob der Schönste oder der Fetzte.